Genau, wir beginnen heute ein bisschen eine Predigt. Ich möchte ein paar Predigten halten zum Thema Leitung. Wir haben ja Gemeindeleitungswahlen bald. Und ich möchte euch mit euch gemeinsam einen Blick in die Bibel werfen, immer wieder, was Gott über Leitung sagt, was Jesus für Prinzipien hat, was die Bibel dazu sagt. Und wenn du jetzt aber sagst, innerlich schon aussteigst und sagst, Gemeindeleitung ist gar nichts für mich, aus unterschiedlichen Gründen, dann lade ich dich ein, bleib trotzdem dabei, weil diese Prinzipien, die Gott uns weitergibt, die wir in seinem Wort finden, die sind auch wichtig für andere Bereiche im Leben. Vielleicht arbeitest du mit in einem Bereich in der Gemeinde, vielleicht leitest du einen Bereich, vielleicht bist du beruflich unterwegs, hast Menschen, mit denen du arbeitest, bist vielleicht Vorgesetzter von Leuten, bist ein Chef, Abteilungsleiter, irgendwas. All das sind Bereiche, wo diese Prinzipien, die Jesus uns weitergibt in der Bibel, auch wichtig sind. Vielleicht bist du in Familie unterwegs, in Freundschaften. All das gehört dazu. Und ich glaube, all das ist auch ein Bereich, von dem wir von Jesus lernen können und profitieren können. Und und deswegen lade ich euch ein, heute reinzuschauen. Das Thema, Udo hat schon gesagt, berufen, um zu dienen. Ich möchte anfangen mit einer kurzen Geschichte. Ich habe neulich, meine Mutter ist cool, die hat nämlich ganz viele Sachen aufgehoben von meiner Schulzeit. Also Schulhefte, alte Klassenarbeiten, teilweise nicht so berauschend, nicht zum Erinnern, aber auch tolle Fotos von, Klassenfotos von Leuten, mit denen man irgendwie jahrelang gemeinsam unterwegs war. Und meine Mutter ist auch ziemlich cool, die hat nämlich noch andere Sachen aufgehoben, nämlich Urkunden. Alte Urkunden. Und ich habe Urkunden gefunden, zum Beispiel die hier. Ihr seht es nicht. Ist eine Teilnehmerurkunde von den Bundesjugendspielen. Ich frage jetzt nicht, was du 1999 gemacht hast. könnt ihr mal überlegen. Ich habe anscheinend Bundesjugendspiele gehabt und habe eine Teilnehmerurkunde bekommen. Und davon hat meine Mutter alle aufgehoben. Alle Teilnehmerurkunden. und als ich die so gesehen habe, kam mir ein Gefühl im Kopf hoch. Nämlich, oh Mann, immer nur Teilnehmerurkunden. Und mein Gedanke war damals, ich will einmal auch auf dem Treppchen stehen, einmal so gut sein, dass es reicht für eine bessere Urkunde. Es gab dann Siegerurkunden und Ehrenurkunden, die waren dann unterschrieben vom Bundespräsidenten. Das war irgendwie cool, also nicht also abgedruckt, ne? Aber es war irgendwie eine Ehrung. Ne? Und ich dachte so, einmal auf dem Treppchen stehen, einmal so gut sein wie die anderen. Ich habe hochgeguckt an die ganzen Thomasse und Andreasse, die so gut waren im Sport und einmal auf dem Treppchen stehen. Einmal auch oben zu sein, dass die Leute sagen, wow, wie cool, wow, was du alles kannst. Ein Gefühl, das ihr vielleicht auch kennt aus anderen Bereichen eures Lebens. Einmal der Größte sein, einmal oben stehen, einmal Macht haben. Ein Gefühl, das wir auch in der Bibel entdecken, Gefühle, die geäußert werden, Geschichten, die uns das widerspiegeln. Und eine davon möchte ich euch heute Morgen vorlesen und mit euch ein bisschen da hineingehen. Und diese Geschichte, diese Erzählung steht im Markus-Evangelium. In Markus 10, die Verse 35 bis 45. Und ich lese euch diesen Text mal vor. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Was wollt ihr? Fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworten, gib uns, dass wie einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzt in deiner Herrlichkeit. Ihr wisst nicht, um was ihr bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr denn den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, den werdet ihr auch trinken. Und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr auch empfangen. Aber darüber verfügen, wer an meiner Rechten und an meiner Linken sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Die übrigen 10 Jünger hatten das Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Aber bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist der Text heute Morgen. Und ja, dieses Gedanke, dieser Gefühl, der mich leitet bei den Bundesjugendspielen, geleitet hat, der mich heute immer wieder, den ich auch heute immer wieder entdecke in meinem Leben, den du vielleicht auch kennst, hey, den haben auch Jakobus und Johannes, diese beiden Brüder. Sie gehören zum Jüngerkreis, sie sind sogar sehr eng an Jesus dran. Sie sind nah dran an ihm, sie gehören so zum Inner Circle zusammen mit Petrus. Und dann kommt es zu diesem Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, diesen beiden Brüdern. Und zur Erinnerung, der Kontext unseres Textes ist der, dass Jesus schon dreimal versucht hat, seinen Jüngern zu erklären, was passieren wird. Dreimal kündigt er die Leiden an, dreimal erzählt er davon, was auf ihn, was auf sie zukommen wird. Kurz nach diesem Text beginnt der Einzug in Jerusalem, beginnt die Passionswoche. Und dann jetzt das. Jakobus und Johannes träumen gerade ein bisschen. Sie träumen von einem guten Leben. Was möchten wir sein? Was möchten wir werden? Und sie haben eigentlich eine Antwort. Wir möchten groß sein. Und die Gelegenheit, die scheint gerade ganz gut zu sein. Jesus spricht schon von seinem Abschied, also können wir da auch schon mal über Posten reden. Irgendwie mal einen sichern oder zwei sichern. Und sie wissen, ganz oben ist schon besetzt, das wird wohl Jesus sein, klar. Aber links und rechts, da ist doch noch Platz. Nur ein kleines bisschen unter ihm, unter Jesus, aber weit über allen anderen. Das würde ihnen gefallen. Und interessant ist, wie sie ihren Wunsch formulieren. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, wie sie an Jesus herantreten. Sie sagen, Meister, wir wollen, dass du tust, um was wir dich bitten werden. Kennen vielleicht Eltern so formulierte Sätze. Das sind Kinder, die das sagen, die schon wissen, ja, das ist jetzt eigentlich ein bisschen abgehoben, was ich mir wünsche, aber ich baue schon mal vor, ja. Ich tue das schon mal ein bisschen einleiten und hoffe, dass es irgendwie klappt. Und so machen die beiden das auch. Und ich glaube aber, sie wissen, um was sie bitten. Sie wissen es ganz genau. Und so wird es dann auch sichtbar, wie sie ihren Wunsch formulieren. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Sie sagen, gib uns. Das ist ein Imperativ, eine Aufforderung. Gib uns, dass wir zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Eine Aufforderung. Und dann zur Linken und zur Rechten. Wir haben es ja gerade schon gesagt, das ist eben die Ehrenposition neben dem, der in der Mitte sitzt. Und dann ja nicht nur hier auf der Welt mit Jesus unterwegs zu sein, links und rechts, sondern hey, die denken weiter. Im Himmel. In der himmlischen Macht. Da wollen wir neben dir sitzen. Also man kann nicht behaupten, dass die beiden keinen Ehrgeiz hatten. Jakobus und Johannes. Aber was reizt sie daran? Und ich denke, das kennen wir auch. Der Glanz, der abfällt von dem, der in der Mitte sitzt, der trifft auch die links und rechts. Oben stehen, ja, wer mit oben steht, der wird beachtet, der wird geachtet. Wer oben steht, dem wird gedient, der wird bedient. Wer oben steht, der hat das Sagen. Geh hierhin, mach das, tu dies. Das ist wohl so eine Mischung aus unterschiedlichen Dingen. Ansehen, Einfluss, Luxus. Und vielleicht dachten die beiden auch schon daran, Jakobus und Johannes, wie die Jünger, Petrus, auf sie aufschaut. Die beiden Brüder, die daneben Jesus sitzen. Am Anfang unseres Textes wird hier deutlich etwas, ja, was wir auch kennen. Hier im Zentrum von Jesus, im inneren Circle, bei den 12, das ist ganz schön am Menscheln. Da menschelt es ganz schön. Und dann Jesus' Reaktion. Ich finde diese Reaktion überraschend. Überraschend geduldig, mal wieder. Jesus hätte ja auch ganz anders reagieren können. Er hätte sagen können, hey, geht's noch? Habt ihr den Schuss nicht mehr gehört? Habt ihr irgendwas verstanden in den letzten Tagen? Und jetzt sowas. Jesus bleibt geduldig. Er bleibt geduldig mit diesen beiden Brüdern. Und dann in diesen nächsten Versen 38 und weitere, da versucht er ihnen deutlich zu machen, dass sie im Grunde keine Ahnung haben. Dass sie keinen Funken verstanden haben, um was die beiden da eigentlich bitten. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben keine Ahnung, wie dieser Weg ins Zentrum der himmlischen Macht aussieht. Was dieser Weg kostet. Ja, was dieser Weg alles abverlangt. Und das deutet Jesus so ein bisschen an, wenn er davon spricht, von diesem Kelch, den er trinken muss, von der Taufe, die er durchgehen muss. Das alles ist eine Anspielung auf seinen Leidensweg, der noch kommen wird. Und dann wäre doch eigentlich die Erwartung, dass die Jünger so antworten, ja, wir können das nicht tragen. Aber sie sagen, ja, wir können es tragen. Wir können das. Und es zeigt uns noch deutlicher, dass sie es nicht verstanden haben, um was es geht. Dass sie es gar nicht überblicken können, was es bedeutet, diesen Weg zu gehen, den Jesus gehen wird. Und dann kommen wir zu den anderen 10 Jüngern. Dass die das nicht witzig finden, das ist jetzt keine große Überraschung. Da hat man einen Moment mal nicht aufgepasst. Einen Moment hat man mal nicht aufgepasst und schon sind 2 uns zuvorgekommen. Und überraschend ist, dass Petrus hier gar keine Rolle spielt. Und jetzt ärgern sich alle über diese 2 Brüder, die einfach vorgeprescht waren, sich die Posten schon gesichert haben. Dabei träumen doch alle davon, eigentlich groß rauszukommen. Und Jesus spürt das, was in der Gruppe los ist, bei den 12. Und ich finde es ganz schön, er holt alle zusammen. Er holt alle wieder an einen Tisch. Die beiden Brüder und die anderen 10. Und dann fängt er an, mit ihnen zu sprechen. Und das ist der zweite Teil unseres Textes. Und er stellt ihnen eigentlich eine Diagnose aus. Jesus sagt seinen Jüngern, wie es läuft, wie die Welt aussieht und wie es in ihnen aussieht. Und es ist eigentlich ein trauriges Resümee. Es ist traurig, was wir hören, wie Jesus über die Welt spricht. In der Welt, sagt Jesus, ist es so, die Mächtigen lassen sich's gut gehen, sie lassen ihre Völker schuften, sie kümmern sich um sich selbst, sie führen die Länder, die Menschen mit harter Hand, sie wirtschaften zuerst in ihre eigene Tasche. Und wenn wir das so hören, dann denken wir, vielleicht an die Welt. Dann schauen wir raus, was wir so sehen. Ein syrischer Diktator, der seit 10 Jahren sein Land zerbombt, im Bürgerkrieg lässt. Irgendeinen türkischen Autokraten, der einfach mal so Frauenrechte einkassiert. Dann gucken wir nach Afghanistan und sehen Taliban, die ihre Macht durchsetzen. Und während wir noch alle so bedächtig mit dem Kopf nicken, sagen, das kennen wir, ja. Und uns empören über die Zustände der Welt, die wir in der Tagesschau sehen. Und während wir noch alle moralisch erregt sind über diese bösen Autokraten, über diese bösen Diktatoren in dieser Welt, während wir vielleicht noch an das Böse da draußen denken, ist Jesus eigentlich schon ganz woanders. Das zeigt uns dieser Text so deutlich. Das ist auch in euch. Das sagt Jesus, das hockt auch in eurem Herzen, das verdirbt auch euren Charakter. Das treibt euch zu Bösen. Ihr seht es doch gerade, was passiert ist bei Jakobus und Johannes. Hey, so weit weg ist es doch gar nicht von uns. Es ist auch in euch, es ist auch bei euch. Das Ganze ist viel näher, als ihr denkt. Es ist in euch, es ist in uns. Jesus spricht hier mit seinen engsten Mitarbeitern, sozusagen mit der Elite des Glaubens. Die, die das alles mal weiterführen sollen. Die, die er beauftragen wird. Und sie sind nicht besser als die da draußen. Wir sind nicht besser. Und Jesus macht deutlich, ey, das beschädigt alles. Es beschädigt unsere Beziehung, unsere Freundschaften, unsere Liebesverhältnisse, unsere Ehen, unsere Mitarbeit, unser Leiten der Gemeinde. Und zur Verantwortung im Beruf. Überall, immer wieder, diese eine Sache. Ich will der Größte sein. Und wenn das nicht geht, dann wenigstens rechts und links vom Boss. Ich will Ansehen, Einfluss, Luxus. Macht euch nichts vor. Macht, das ist doch das Thema. Das sind wir, sagt Jesus. Das ist auch in eurem Herz. Das ist von Grund auf in euch drin. Aber Jesus sagt auch, und so geht unser Text weiter, Herr, aber es soll eigentlich nicht so sein bei euch. Es soll anders sein bei euch. Der Kreis der Jünger, hey, die Gemeinde Jesus, sie soll eine Alternative sein zu dem, was da sonst so ist. Jesus möchte, dass man einen Kontrast sieht. Dass das Leben mit Gott ein Gegenentwurf ist zu dem, was wir sonst so sehen. Was sonst so ist in der Welt. Und dann kommt diese Frage auf, aber was können wir tun? Und bei dieser Frage sind wir ja total schnell, ja, was kann ich jetzt machen? Vielleicht haben das die Jünger auch gedacht, ja, was sollen wir jetzt tun, Jesus? Du sagst uns klipp und klar, wie es aussieht, und vielleicht haben die beiden Brüder auch gesagt, ja, genau so ist es. Du hast unser Herz erkannt. Und Jesus sagt ja nicht, jetzt gebt euch mal Mühe, strengt euch ein bisschen an, macht mal ein bisschen Charakterschulung, ja, feilt mal ein bisschen an eurem Charakter. Und wenn wir den Text, diesen letzten Vers aus diesem Text, Vers 45, genau anschauen und zwischen den Zeilen lesen, dann sagt Jesus eigentlich, ihr könnt nichts tun. Ihr könnt nichts tun. Wir können von uns aus nicht unser Herz verändern. Das funktioniert nicht, das schaffen wir nicht. Wir wollen es zwar, wir sind schnell dabei, ja, was kann ich tun? Aber Jesus sagt eigentlich, ihr könnt nichts tun. Er sagt es nicht so deutlich, er sagt es anders. Jesus macht deutlich, es braucht den Dienst eines besonderen Dieners. Es braucht seinen Dienst, es braucht Jesus Christus, der eben von ganz oben nach ganz unten runterkommt. Der unser Diener wird. Der Große wird ganz klein. Sein Wesen ist es, tief in seinem Herzen ist es drin. Es ist sein Warum. Der Dienst an uns, der Dienst an seinen Jüngern, das ist seine Passion, zu dienen. Jesus kommt, um zu dienen. Sein Handeln wird der große Gegenentwurf zur Welt. Er kommt, um zu dienen. Und dann sieht man das auch im Umgang mit seinen Jüngern, er dient ihnen. Und machen wir es uns nicht vor, dienen ist verdammt schwierig. Er erträgt ihre Blindheit, Beispiel unser Text. Er erträgt ihre Sturheit. Er erträgt ihr Versagen. Er erträgt ihr Misstrauen. Er erträgt, dass er eigentlich so wenig zurückbekommt von dieser ganzen Mühe, von dieser ganzen Zeit, die er in seine Jünger reinsteckt. Er erträgt es. Warum? Weil er ihnen dient. Und er muss, so sagt er, sein Leben hingeben. Das ist der konsequenteste Dienst, den er tun kann. Klein wurde er, dienen wollte er und leiden muss er. Und es wird uns alles so von Markus hier in dem Evangelium so angedeutet. Lösegeld für viele, ne, der Menschen, so, der sein Leben hingibt. Und wenn wir das weiterlesen, dann wissen wir, was es bedeutet. Das beschreibt uns dann Markus in den nächsten Kapiteln. Jesus leidet. Wird im Stich gelassen, abgelehnt, zutiefst gehasst, am Ende ermordet. Aber das wird der Ausdruck des größten Dienstes, den er für uns getan hat. Jesus sagt es selbst. Er gibt sein Leben und kauft uns damit frei. Frei auch von dem, was unser Herz so schwer macht. Und jetzt mal kurz zwischendurch gefragt, wer von uns will denn jetzt eigentlich noch, wie groß wollen wir eigentlich noch werden? Da hat der Größte alles für uns getan. Wie viel größer wollen wir noch sein? Brauchen wir überhaupt noch die Throne, die Podeste dieser Welt? Brauchen wir das, um uns selbst zu achten, um jemand zu sein? Nein, eigentlich nicht, denn der Größte hat alles für dich und für mich getan. Und vielleicht, so stelle ich es mir vor, der Text geht nicht weiter, aber vielleicht gucken sich die beiden Brüder an und man merkt vielleicht, dass sie es vielleicht einen Hauch verstehen, um was es geht. Jakobus und Johannes. Vielleicht treffen sie eine Entscheidung. Ja, ich möchte Mensch werden, der anderen dient. Ich möchte es nicht so machen wie eben. Unser blöder Wunsch. Ich möchte dieser Spur von Jesus folgen. Ich möchte es zumindest probieren. Ich möchte Teil sein von einer Alternative. Von einem Gegenentwurf zu dem, was wir sonst so täglich erleben. Und so beginnt vielleicht bei den beiden Brüdern, bei den Jüngern, bei uns so eine allmähliche Heilung unseres Herzens. In kleinen Schritten mit Rückfällen. Aber Jesus tut in unserem Text etwas ziemlich Provokantes. Am Ende, in diesen letzten so starken Versen. Es geht immer noch um Größe. Definier Größe. Na klar, groß ist, wer auf dem Thron sitzt. Groß ist, wer Einfluss, Ansehen, Macht, Luxus hat. Jesus sagt nein. Definier Größe. Und jetzt dämmert es den Jüngern. Jetzt auch uns. Groß ist, wer anderen dient. Dienst ist Größe. Größe ist Dienst. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Was bedeutet das, wenn wir darum bitten, dass Gott Menschen beruft in die Gemeindeleitung? Was bedeutet das für uns, die wir gemeinsam hier unterwegs sind, als Gemeinde, als Gemeinschaft in Weigernsheim, hier oben auf dem Westerwald? Was bedeutet das, wenn du Montag wieder bei der Arbeit bist, Chef bist, mit Menschen zu tun hast? Was bedeutet das? Was bedeutet das für unsere Ehen, für unser Miteinander in der Familie, in Freundschaften? Was bedeutet das für uns, die wir Nachbarn haben, die nichts anderes kennen als die Welt? Als dieses Streben nach Macht und Größe. Was passiert, wenn unser Herz beginnt zu heilen? Was ändert sich, wenn wir lernen, dass Größe darin besteht, dass wir einander dienen? Wir finden etwas von einem ganz großen Denker, von einem ganz großen Theologen, Dietrich Bonhoeffer. Er hat ein Buch geschrieben über gemeinsames Leben, von dem Miteinander von Christen. Und er schreibt ganz schlicht, was es bedeutet, zu dienen. Ganz einfache Dinge, wenn wir uns das vor Augen halten. Aber ich glaube, Dinge, die uns doch ganz schwer fallen. Er spricht von vier Dingen. Und damit möchte ich meine Predigt beenden. Bonhoeffer schreibt, der erste Dienst ist zuhören. Der erste Dienst ist, dass einer den anderen zuhört, anhört. Zuhören kann ein großer Dienst sein. Wie viele Menschen sehen sich, mal endlich angehört zu werden? Vielleicht wünschst du dir auch mal ein offenes Ohr. Jemand, der geduldig zuhört und nicht nervös wartet, bis er endlich wieder was sagen kann. Zuhören ist ein Dienst, der Beziehung fördert. Zweitens spricht Bonhoeffer von, wir helfen einander. Der zweite Dienst ist tätige Hilfsbereitschaft, so schreibt er das. In kleinen Dingen des Alltages da zu sein. Er fragt, lässt du dich unterbrechen, weil ein anderer etwas braucht, oder sind deine Dinge immer so wichtig, dass dich niemand stören darf? Einander helfen ist ein Dienst, der Beziehung fördert. Drittens, Bonhoeffer sagt, wir tragen einander. Der dritte Dienst besteht darin, so schreibt er das, beim anderen zu bleiben, auch wenn er eine Last ist. Wenn er seltsam, schwierig, schwach, überfordert, ängstlich, unzulänglich, wenn er schuldig wird. Wir tragen nicht nur die Last des anderen, sondern wir tragen den anderen auch als Last. Und dann das vierte, von dem Bonhoeffer schreibt, der Dienst am nächsten besteht darin, einander zu trösten und einander zu ermahnen, wenn es nötig ist. Wir sollen den anderen dann nicht fürchten, sondern immer daran denken, er ist ein Mensch, der Gnade braucht. Und in unserem Kontext zu sagen, er ist ein Mensch, dessen Herz gerade anfängt zu heilen. Einander Gottes Wort zu sagen, baut Beziehung. Also, definieren wir Größe. Groß ist, wer anderen dient. Dienst ist Größe und Größe ist Dienst. Amen.